Bevor ich in den Predigttext einsteige, möchte ich gerne noch kurz etwas zum Gottesdienst sagen. Ich finde das so wertvoll, dass Teenies, Jugendliche, junge Erwachsene Gottesdienst mitgestalten können. Und ich hoffe, dass ihr als Gemeinde das auch wertschätzen könnt. Vielleicht kommt der ein oder andere manchmal zum Gottesdienst und denkt sich, wenn die das machen, die singen so andere Lieder als meine Lieder. Oder das ist so laut. Oder wie die sich anziehen, das passt mir nicht. Das passt nicht zu meinem Bild vom Gottesdienst. Und dann kommt auch noch ein Prediger ohne Sakko. Ich weiß nicht, ob man das sonst bei euch macht. Aber stellt euch vor, die Alternative wäre, dass sie einfach nicht kommen. Dass einfach keiner mehr da ist, der unter 30 ist. Und vielleicht denkt ihr, das kann ja nicht passieren, weil Gott meint es ja gut mit der Gemeinde. Aber wenn ich durch Bayern gucke, dann sehe ich ganz viele Baptistengemeinden, da ist das schon passiert. Da sind keine jungen Menschen mehr, keine Kinder, keine Teenies, keine Jugendlichen. Und dann sind auch keine jungen Erwachsenen mehr da. Das heißt, es entstehen keine Familien und irgendwann bricht das ab. Und irgendwann geht es nur noch darum, wie bringt man das Ganze würdig zu Ende. Und ich finde das sehr wertvoll, dass es bei euch nicht ist wie in manchen anderen Gemeinden. Und ich wünsche euch das, dass ihr das wertschätzen könnt und dass ihr wirklich das als einen der größten Werte von Gemeinde sehen könnt, dass Generationen miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, da, wo das abbricht, da ist man immer schon auf dem Weg, dass auch Gemeinde zu Ende geht. Und ich bin sehr dankbar, in einer Gemeinde aufgewachsen zu sein, in der wir als Teenies ganz viel machen durften. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber ich hatte als Teenie schulterlange blonde Haare und einen Vollbart. Der Vollbart ist noch da, die Haare nicht mehr. Und ich durfte so Gottesdienste moderieren. Meinen ersten mit 15 und dann mit 17 habe ich das erste Mal das Abendmahl geleitet. So im Nachhinein finde ich, das war ganz schön mutig von den Ältesten, mich da ranzulassen. Es gab auch schönere Teenies. Aber was ganz stark bei mir hängen geblieben ist, war, wir dürfen nicht nur irgendwie Mitglied werden und getauft werden, sondern wir dürfen mitentscheiden. Wir dürfen mitprägen. Und heute bin ich 30 und es ist meine Aufgabe, anderen einen Raum zu geben, dass sie mitentscheiden und mitprägen dürfen. Und die von euch, die jetzt so 50, 60 plus sind, die denken sich, das ist ja eigentlich noch sehr jung. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, ich finde viele Musik, die Teenies hören, auch komisch. Und ich finde das seltsam, wenn die plötzlich mit Turnbeutel auf dem Rücken rumrennen. Das schaut komisch aus, das war schon in den 90ern doof. Und die machen das jetzt wieder. Also für mich ist auch manches schon komisch und ich muss auch eine Bereitschaft haben, wenn wir ein Holy Date durchführen, zu sagen, da singen die plötzlich Lobpreislieder von Künstlern, da steht plötzlich nicht mehr Arne Kopfermann drunter. Das war doch mal modern. Sondern ganz andere Namen. Also es ist auch für mich schon eine Arbeit, manches zu ertragen und zu erdulden, aber ich will es, weil ich nicht in einer Gemeinde sein möchte, in der irgendwann wir nur noch in meinem Alter oder in meinem Alter plus 20 oder plus 40 zusammen sind. Okay, das mute ich euch einfach mal zu. Sonst möchte ich heute gerne über die ersten drei Verse der 10 Gebote sprechen. Und Gott redete alle diese Worte in 2. Mose 20 ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich konzentriere mich heute Morgen auf diesen Vers: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keiner von uns würde das offen zugeben, andere Gottheiten neben dem Herrn zu verehren. Wir würden das nicht tun, weil wir so erzogen worden sind. Zumindest ist das eine ganz starke Prägung. All die von euch, die vielleicht schon in einem kirchlichen Kontext, das muss gar nicht eine Baptistengemeinde gewesen sein, wenn ihr dort aufgewachsen seid, dann habt ihr das mit der Muttermilch aufgesogen. Wir dürfen keine anderen Götter neben Jesus Christus haben. Das sagt der Text hier ja gar nicht, da geht es um Jahwe. Aber wir können das schon so übersetzen, ne? In unseren Kontext. Und das ist unsere Prägung und deswegen würden wir uns das nicht eingestehen. Aber trotzdem leben wir in einer Welt, in der vieles nach unserer Anerkennung und manchmal auch nach unserer Anbetung strebt. Dinge und Menschen und Situationen wollen von uns verehrt werden. Das ist unsere Lebensrealität und manchmal sind wir auch dabei, das zu tun. Ich möchte euch ein paar Beispiele mitgeben. Der Sportler, der einen Triumph einfährt, der möchte auch gefeiert werden. Ich bin im Moment als Fußballfan richtig happy, weil die unsympathischste Mannschaft in Deutschland seit 4 Spielen nicht gewonnen hat. Aber natürlich ist es ihr Ansinnen, also es ist der FC Bayern, ne? Natürlich ist es ihr Ansinnen, dass sie gewinnen und die wollen dann gefeiert werden. Dann sind die in München auf einem großen Platz, strecken alle ihre Trophäen hoch, die sie jetzt seit 5 Jahren am Stück oder seit 7 Jahren am Stück gewonnen haben. Und die Menschen unten feiern sie und manchmal werden Arjen Robben und Franck Ribéry von den Fans mehr verehrt als Gott von uns in der Gemeinde. Oder? Also wenn man die Atmosphäre in einem Fußballstadion vergleicht, dann habe ich manchmal den Eindruck, da steckt mehr Leidenschaft dahinter, den Neuer zu verehren, als bei uns manchmal vielleicht dahinter steckt, unseren Herrn Jesus zu verehren. Das ist schon spannend. Und auch unter uns Christen. Manchmal erlebe ich so, wir sind am Diskutieren über verschiedene Themen. Es geht um das Reich Gottes und die Bibel und um Jesus und so. Und da sind wir manchmal sehr leidenschaftslos. Aber wenn es darum geht, wen der Löw zur WM mitgenommen hat, ob das richtig war, den Sané zu Hause zu lassen oder nicht, da erlebe ich manche Christen, die können da sowas von in Rage sein. Die haben einen Eifer. Und da merke ich, ich zähle da übrigens dazu, ne? Da merke ich so, manchmal haben wir vielleicht doch auch einen anderen Gott neben dem Herrn Jesus. Wenn ich im Moment durch Bayern fahre oder auch durch meine schöne Stadt Landshut, dann sehe ich eine Unmenge an Wahlplakaten. Da streben Menschen danach, von uns anerkannt zu werden. Plötzlich braucht Bayern ein Raumfahrtprogramm. Wer hat die Woche auch drüber gelacht? Ich zumindest. Menschen möchten mit unseren Stimmen in den Landtag. Und das ist doch auch eine Form von Verehrung, die wir Personen zukommen lassen, die wir wählen oder wiederwählen oder auch abwählen, denen wir unsere Stimme geben oder verweigern. Das hat auch etwas mit Verehrung zu tun. Und da, wo der AfD-Wähler und der überzeugte Grüne miteinander diskutieren, da clashen auch Weltsichtsysteme aneinander. Und du merkst, das hat einen religiösen Charakter, wie man miteinander diskutieren kann. Und auch hier haben wir vielleicht eine Neigung dazu, dass Themen für uns vergöttlicht werden. Meistens nicht die Politiker selbst. Die finden wir ja überwiegend nicht so sympathisch. Das ist so tief in uns drin. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir als Deutsche ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Führerpersönlichkeiten haben. Das könnte sein Gutes haben, ne? Aber über Systeme, darüber, wofür unser Geld ausgegeben wird, da können wir schon diskutieren. Vielleicht nicht so sehr die Teenies. Mein Eindruck ist, Teenies sind heute weniger Politik interessiert als vor 10 Jahren. Aber als Erwachsene, da sind wir schon spannend dabei. Ein Mitglied unserer Gemeinde kandidiert auch für den Landtag. Ich habe sie auch gewählt. Ich finde die ganz kompetent. Und wenn man mit der am Tisch sitzt, dann merkt man so, das ist halt gerade ihr Leben. Manche Themen, über die ich noch nie nachgedacht habe. Und plötzlich können Themen für uns einen nahezu göttlichen Charakter haben. Ein Musiker, den ich früher mal ganz sympathisch fand, ist jetzt Influencer geworden. Das heißt, er stellt Bilder auf Instagram hoch, bewirbt damit Sachen und kriegt dafür Geld oder versucht's. Auch aus meiner Familie, also ich habe tatsächlich eine Verwandte, die arbeitet so, dass sie ihr Geld damit verdient, dass sie Influencer ist. Das können sich, glaube ich, viele Ältere gar nicht vorstellen, dass man über soziale Medien Bilder mit Werbung hochstellt und dafür Geld kriegt. Cristiano Ronaldo kriegt 500.000, wenn er sich mit Nike-Unterwäsche im Spiegel fotografiert und das bei Instagram hochstellt. Das ist richtig viel Geld. 500.000 für ein Selfie. Das ist natürlich nicht der Standard, aber es gibt wirklich Menschen, die davon leben. Und da, wo wir danach aus sind, ach, mein Bild hat 60 Likes, ich stehe bei 100, ich stehe bei 120, da können wir plötzlich merken, dass wir auch Menschen eine Anerkennung hinterherwerfen. Wir scrollen dann runter durch unseren Account, Doppelklick, hast wieder ein Herzchen gegeben. Das geht ganz schnell. Und ich finde auch, das hat eine Form von einer Anerkennung, die wir Menschen zukommen lassen, die manchmal die Anerkennung übersteigt, die wir Gott zukommen lassen. Die von euch, die noch sich erinnern können an ihre Kindheit. Viele von uns haben unsere Väter verehrt. Vielleicht von uns Jungs, von uns Männern. Was der alles, also bei mir war das immer, was mein Papa alles weiß. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt erst verstanden, diese Woche habe ich mit meinem Vater telefoniert. Mein Vater hat gar kein Latinum. Aber als ich 12 war, hat er mir Latein-Nachhilfe gegeben. Und er war so viel besser als ich. Und dann dachte ich, Wahnsinn, was mein Papa alles weiß. Oder als meine Mutter mir Faschingskostüme genäht hat, als ich ein Kind war, hat sie mir jedes Jahr ein Kostüm genäht. Und ich dachte, Wahnsinn, es gibt noch Menschen, die können eine Nähmaschine benutzen, heute. Damals haben meine Eltern ja noch eine Schreibmaschine benutzt. Das ist heute wirklich undenkbar. Also, ich glaube, dass wir als Kinder eine Neigung dazu haben, unsere Eltern verherrlichen zu wollen. Wir könnten mal überlegen, ob die vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber es ist etwas, was in uns angelegt ist. Und jedes Kind, das einen Auftritt hat, wünscht sich doch kaum was sehnlicher, als dass danach Mama oder Papa kommt und sagt, wie du heute im Chor gesungen hast, bei allen 100, dich habe ich rausgehört. Ist die Frage, ob das gut ist, ne? Aber das Kind will das hören. Dich habe ich gesehen. Das war klasse. Wie du geschminkt warst bei der Theateraufführung. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn Teenies zum Beispiel ganz viele Auftritte haben, Aufführungen, Sportevents und die Eltern kommen einfach nicht. Sie möchten gerne, dass ihre Eltern sie anerkennen. Und Anerkennung zu verteilen ist okay. Also wir könnten dieses erste Gebot lesen wie ein Verbot, andere anzuerkennen oder anderen Ehre zu geben. Ich glaube, dass wir Menschen ehren, ist okay. Und es ist sogar wichtig. Menschen sollen Anerkennung erfahren. Sie brauchen Lob. Sie brauchen Ermutigung und sie brauchen Stärkung. Wenn ihr einen super Trick wissen wollt, wie ihr dafür sorgt, dass hier vorne nie wieder junge Erwachsene spielen, es geht einfach nach dem Gottesdienst auf sie zu und sagt, das war aber ganz schrecklich heute. Das ist ein super Weg, um Menschen zu helfen, dass sie sich schlecht fühlen. Und natürlich sitzt man mal im Gottesdienst drin und denkt sich, oh Mann, das ist heute aber nicht so gelungen. Der ein oder andere denkt sich das sicherlich auch mal, wenn hier vorne der Kollege Norg oder Hornischer steht. Manchmal ist ja da auch mal eine Predigt dabei, die ist vielleicht nicht so der Knaller. Das kann sein, ich weiß es nicht, Stefan. Aber die brauchen auch Lob und Anerkennung und Ermutigung. Wenn ihr merkt, dass ihr sonntags nicht die Chance habt, ihnen irgendetwas Ermutigendes zu sagen, dann sagt ihnen doch an dem Sonntag lieber gar nichts. Und dann kommt den Sonntag danach und manchmal muss man ein bisschen suchen. Manchmal ist jemand da und du merkst so, moderieren ist nicht seine Top-Begabung, aber er macht's, weil er die Gemeinde lieb hat. Und es kann eine Hilfe sein, ihm einfach zu sagen, hey, du sahst heute richtig klasse aus. Das Hemd, das hat dir gut gestanden. So in Kombi mit dem Jackett. Und wie mal meine Moderation. Ja, also ich finde, du sahst echt super aus. Wir können das lernen, Menschen ganz bewusst anzuerkennen und zu ermutigen, weil es uns hilft, als Menschen, dass wir zum Beispiel widerstandsfähig sind. Kinder und Jugendliche hilft es, Anerkennung zu erfahren, damit sie widerstandsfähig werden gegen Missbrauch. Das ist nachweisbar, dass Kinder, die stark gemacht werden von ihren Eltern, die nicht klein gehalten werden, stärker Situationen widerstehen können, in denen sie misshandelt werden würden, wo sie Gewalt oder sexuelle Übergriffe erfahren würden. Das finde ich total ermutigend. Mich als Vater ermutigt das, meine Kinder zu loben und ihnen gut zuzureden. Es hilft uns gegen Sucht. Es ist ein Schutzmechanismus, wenn wir gelobt werden, wenn wir ermutigt werden gegen Sucht. dass wir nicht in Sucht abrutschen. Und es hilft uns auch gegen Depressionen und Suizidalität. Also es ist etwas, was uns gesund macht, Anerkennung zu erfahren. Natürlich gibt es auch Momente, in denen es notwendig ist, ein konstruktives Feedback zu geben. Wenn vorne zum Beispiel hier 18-Jährige Musik machen im Gottesdienst, dann ist es wichtig, dass ihnen auch jemand ein konstruktives Feedback geben darf. Das ist in der Regel der Gottesdienstmoderator oder der Pastor oder ein Mensch, der sie lieb hat. Also das ist nicht der, der unzufrieden war. Der gibt meistens kein konstruktives Feedback, sondern es muss eine Wertschätzung da sein und auch Ahnung von dem Bereich, über den ich spreche. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Wir wollen gerne anderen Menschen Anerkennung geben und es hat auch sein Gutes. Es kann überdreht sein, wenn ich an Instagram und Fußballstars und manche andere Themen denke. Aber es hat auch sein Gutes, Menschen anzuerkennen und zu loben, solange wir sie nicht auf eine Stufe stellen mit Gott. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind und in uns selbst hineinhorchen, dann merken wir, ich will eigentlich auch, dass die anderen mich ehren. Ich will auch Anerkennung. Und vielleicht traut sich der ein oder andere heute Morgen, ich möchte auch ein bisschen angebetet werden. Vielleicht traut sich jemand, diesen Gedanken innerlich auszusprechen, der ganz häufig in uns da ist. Natürlich wünsche ich mir als Pastor, dass Leute nach der Predigt kommen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey Johnny, dein Wort heute Morgen hat echt was bewegt in meinem Leben. Natürlich wünsche ich mir das. Natürlich sehnt sich die Großmutter danach, dass die Enkel sagen, Oma, bei dir ist das Essen immer so lecker, das ist so abwechslungsreich. Und vielleicht wünscht sie sich sogar im Geheimen, dass sie sagen, besser als bei deiner Schwiegertochter. Natürlich möchte der Musiker hören, dass es so genial war, wie er heute am Klavier nochmal das Stück verziert hat, wie er da richtig Dynamik reingebracht hat. Obwohl er den gleichen Notensatz gespielt hat wie der langweiligere Pianist. Selbstverständlich. Wir wollen stolz auf unser Tun sein und andere sollen gefälligst auch stolz darauf sein. Sie sollen uns feiern und loben und ehren und preisen. Ist das wirklich so? Können wir uns hier überführt fühlen und merken, manchmal möchten wir eigentlich angebetet werden, verehrt werden? Und ich komme jetzt zu dem ersten Gebot und behaupte, alles, was in unserem Leben Sünde ist, ist eine Übertretung dieses ersten Gebotes, dessen du sollst keinen Gott neben mir haben. Denn wir möchten das, was Gott zusteht, entweder anderen geben, Franck Ribéry, oder wir möchten es für uns selber haben. Wir möchten verehrt und gefeiert werden. Nicht umsonst sprechen wir bei der Liebe manchmal davon, dass jemand seiner Angebeteten etwas sagt. Ist das nicht schön, sich das so zu denken, ich bin die oder der Angebetete einer anderen Person? Rührt sich da nicht in uns etwas, wo wir plötzlich merken, hey, wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann bin ich eigentlich fast so gut wie Gott. So sollte mich die Person auch sehen. Ich glaube, der ein oder andere denkt sich innerlich, das ist doch alles Quatsch, was der da vorne sagt. Aber ich glaube, dass wir manchmal Gedanken haben, dass wir manchmal auf eine Art und Weise Anerkennung und Verehrung suchen bei anderen Menschen, die dazu führt, dass unsere Gedanken Sünde sind, weil wir Gott selbst die Ehre wegnehmen. Da, wo ich an seinen Platz trete, da, wo ich nach dem Gottesdienst möchte, dass die Menschen mich ehren, dabei ist doch das Ziel, dass die Menschen nach dem Gottesdienst Gott ehren, oder? Das ist ein großer Unterschied. Das kann auch eine Hilfe sein für alle die, die bei euch Gemeinde und Gottesdienst mitgestalten. Natürlich brauchen wir Lob und Ermutigung. Aber unser Ziel ist doch nicht, dass wir gesehen werden und gefeiert werden von der Gemeinde, sondern dass Gott gesehen und gefeiert und verherrlicht wird. Dass er unter uns erfahrbar wird. Da, wo ich selber für mich entscheide, was am besten ist und es besser weiß als Gott, Da übertrete ich das erste Gebot, weil ich sage, ich weiß es besser als Gott. Ich habe dann schon einen Gott neben ihm. Ich mache mich selber zu ihm. Oder es gibt so Menschen, die können nicht selber Entscheidungen treffen. Kennt ihr die? Oder bist du das vielleicht? Die müssen immer jemand anders um Rat fragen. Und manchmal hat der Rat anderer für sie ein so hohes Gewicht, dass sie plötzlich dieser Person die Rolle Gottes zuschieben. Zu sagen, wenn mein Lehrer, mein Jugendleiter, mein Ehemann, meine Mutter, wenn die dazu Ja sagt, dann ist es okay, dann mache ich das. Und plötzlich übertreten wir das Gebot und haben einen Gott neben Gott. Manchmal uns selber, manchmal den anderen. Es können ja sogar Dinge sein. Wenn ich dieses Jahr eine Gehaltserhöhung bekomme, dann kann ich bei Erntedank auch mal ein bisschen mehr ins Körbchen legen. Plötzlich habe ich die Rolle Gottes meiner Gehaltserhöhung zugeschrieben. Auch da, wo ich aus meiner eigenen Kraft heraus lebe und mich selbst gut fühlen will durch mein Handeln und durch mein Reden, übertrete ich letztlich das erste Gebot. Und sei es aus bester Absicht, da wo ich selber entscheide und sage, ich schaffe das, ich kann das, ich bin gut, ich bin ein toller Hecht, die sollen eigentlich froh sein, dass sie mich haben. Das ist, finde ich, so ein typischer Musikergedanke. Kennt ihr das? Ich bin übrigens selber Musiker, ich mache gerne Musik. Und so ein typischer Musikergedanke ist, die sollen doch froh sein, dass ich mich dazu herablasse, mit ihnen zu spielen. Dass ich die Gemeinde zweimal im Jahr mit meinem Geigenspiel beehre. Da sollten die doch dankbar sein. Und das ist eine Übertretung des ersten Gebotes, weil ich letztlich sage, ich bin der Checker, ich bring's. Ich bin wichtig und nicht Gott. Ich glaube, dass es unsere Bestimmung ist, eine Bestimmung unseres Lebens, Gott zu ehren und aus seiner Gnade herauszuleben. Das erste Gebot halten heißt für mich, dass ich Gott eben als Gott anerkenne. Und wenn ich Gott anerkenne, dann gestehe ich ihm zu, dass er die besten Werte für mein Leben parat hat. Das ist für mich das erste Gebot halten, zu sagen, ich traue Gott zu, dass er Werte für mein Leben hat, die mir und anderen gut tun. Das erste Gebot halten heißt für mich auch, ich erkenne an, dass Gott der gute Schöpfer der Welt ist, dass er der Urheber ist. Und ich versuche, immer ein bisschen mehr zu verstehen und zu lernen, wie ich auch gut mit seiner Schöpfung umgehen kann. Es gelingt mir nicht immer. Aber es ist eine Form, wie ich Gott als Gott anerkennen kann und ihm die Ehre gebe. Ich ertrage es, dass ich allein aus seiner Gnade herausleben kann. Gott anzuerkennen heißt für mich, immer wieder neu zu verstehen, er ist der Retter und ich brauche die Rettung. Ich bin nicht gut genug. Wenn ich in meine tiefsten gedanklichen Abgründe hineinschaue, die nur ich kenne und Gott, dann muss ich mir eingestehen, ey Johnny, das ist nicht so gut, was du da gedacht hast. Das ist eigentlich ziemlich deprimierend. Wenn das alle Leute wüssten, dann würden sie dich nicht mehr mögen. Das kann ich mir dann einreden und mir ein schlechtes Gewissen machen und so. Darum geht's aber nicht. Aber was für mich lehrreich ist, ist, dass ich diese Momente habe, wo ich meinen Abgrund sehe und verstehe, ich bin nicht gut genug für Gott. Und es ist okay, denn er ist Gott. Er ist gut. Er ist mein Retter. Ich will ihn Gott sein lassen und ich darf dann auch ganz Mensch bleiben. Ich muss meine Kräfte auch nicht überhöhen. Ich brauche nicht mehr diesen, ich komme aus einer pietistisch geprägten Gemeinde und ich brauche nicht mehr diesen Antrieb haben zu sagen, ich muss mein Leben in allen Facetten so heilig wie möglich gestalten. Das kann ja ein unheimlicher geistlicher Druck sein, den wir manchmal haben. Da können wir so katholisch sein als Freikirchler. Es gibt ja tolle Sachen am Katholizismus, aber das ist jetzt nicht die ich allererstrebenswerteste finde. Und diesen Druck, uns rauszunehmen und zu sagen, ich muss nicht heilig werden für Gott, sondern Gott ist heilig für mich. Das heißt, dass ich Gott Gott sein lasse. Gott anzuerkennen führt mich in den Lobpreis. Ich fange an, Gott zu feiern für seine Größe. Sind wir Monate oder Jahre oder Jahrzehnte, nachdem Gott in unser Leben gekommen ist, noch in der Lage, haben wir noch die Leidenschaft, Gott zu loben und zu feiern. Denken wir uns so, heute ist Gottesdienst, endlich Sonntag, danke Gott. Haben wir richtig Bock darauf zu sagen, ich treffe mich mit den anderen, die mit Jesus unterwegs sind und dann feiern wir ihn mal so richtig, weil er unser Gott ist und weil er es verdient hat. Weil er wunderschön ist und weil es das Genialste der Welt ist, ihm zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. Haben wir Vorfreude auf den Sonntagsgottesdienst? Also wenn nicht, müssen wir nicht den Sonntagsgottesdienst ändern. Sondern dann können wir unsere Haltung hinterfragen. Und ich wünsche euch, wenn du so merkst, so ich gehe hier nur noch aus Pflichtgefühl hin, weil ich ein guter Christ bin und weil man mir das immer gesagt hat, dann möchte ich dir Mut machen. Such die Zeit, wo du Gott feiern kannst und wo du ihn loben kannst und wo es Spaß macht, auch mal Gott zu loben. Das darf ja Spaß machen. Gott anzuerkennen führt mich auch in die Anbetung Gottes. Ich unterwerfe mich dem König der Welt. Ich darf mutig vor seinen Thron treten, weil er mich befreit hat. Und doch erkenne ich an, dass es einen kategorischen Unterschied gibt zwischen ihm als Schöpfer und mir als Geschöpf. Und da, wo ich Gott in der Anbetung begegne, da wird es leise. Da wird es nicht laut. Da gibt es vielleicht gar keine Musik mehr. Da kann ich vor Gott knien oder sogar liegen, so wie es meine Knie und mein Rücken zulassen. Das ist unterschiedlich bei uns. Aber da, wo wir Formen finden der echten Anbetung Gottes, wo ich einfach nur noch vor ihm bin, und staune, merke, Wahnsinn, das ist Gott. Ich bete dich an. Ich glaube, da kriegen wir neu ein Empfinden dafür, was es eigentlich heißt, Gott als Gott zu verehren. Gott anzuerkennen, ihm die Ehre zu geben, führt mich in die Anbetung. Letztlich führt es mich auch in die Dankbarkeit. Als ich die Predigt vorbereitet habe, kam mir irgendwann der Gedanke, heute ist ja Erntedank. Und das hat mich erstmal so ein bisschen sentimental betroffen gemacht. Letztes Jahr an Erntedank habe ich meiner Gemeinde mitgeteilt, dass ich sie verlasse als Pastor. Das war ein sehr emotionaler Gottesdienst für mich. Und bin aber darauf gekommen, dass da, wo ich Gott anerkenne, da führt es mich auch in eine Dankbarkeit hinein. Das Video vorhin war ganz witzig, also so den Toffee zu kitzeln oder so. Finde ich, macht das weiter. Aber es hatte doch auch echt schöne Momente drin. Habt ihr das gesehen, dass ein junger Erwachsener gesagt hat, ich bin dankbar für meine Gemeinde? Das hat mich total berührt. Ich dachte, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich erlebe das so häufig, dass junge Erwachsene sagen, sie sind für alles Mögliche dankbar, aber bloß nicht für die Gemeinde. Also, das ist doch Hoffnung für die Zukunft der Gemeinde Ingolstadt. Ich finde das so berührend. Gott anzuerkennen führt mich letztlich in die Dankbarkeit. Ich danke Gott, der alles gemacht hat und bin auch dankbar für die Fähigkeiten, die er mir gnädig geschenkt hat. Da, wo ich merke, dass mir etwas leicht von der Hand geht, da kann ich sagen, danke Gott. Ich kann natürlich zuerst mal denken, ach Johnny, du bist ein toller Hecht, dass du so gut Statistik führen kannst. So eine Fähigkeit von mir, ne? Also ich habe das geliebt, das Mitgliederverzeichnis zu führen. Sowas macht mir Spaß. Und ich könnte dann zu Hause sitzen und sagen, hey Johnny, du bist ein toller Hecht. Und manchmal denke ich das auch, weil manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich Götter neben Gott habe, zum Beispiel mich. Ja, er hat es gesagt, heute Morgen. Aber ich kann auch den eigentlich konsequenten Schritt gehen und sagen, da wo ich ihn anerkenne, wo ich ihm zugestehe, dass er mein Gott ist, da kann ich sagen, danke Gott, dass du mir Lust an Excel-Tabellen gegeben hast. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn du merkst, so, ich habe Sonntag, ich habe wieder richtig gerockt am Schlagzeug. Die Leute haben es auch verstanden. Manche fanden es gut, manche nicht. Dann war es ja ein gutes Ding, ne? Wenn du auch gemerkt hast, so, es hat richtig Wumms gemacht. Und nach dem Gottesdienst kannst du nach Hause fahren und dir selber die Schulter tätscheln oder du kannst sagen, danke Gott, dass du mir Taktgefühl gegeben hast. Manche haben das nicht. Wenn ihr mal versucht habt, mit jemandem Walzer zu tanzen, der keinen Dreivierteltakt drauf hat, das funktioniert nicht. Das ist ein Geschenk Gottes und Gott anzuerkennen führt mich auch in die Dankbarkeit für meine Fähigkeiten oder es kann mich auch in die Dankbarkeit führen, da wo ich merke, dass ich den ein oder anderen Menschen oder eine Situation irgendwie verehre und es vielleicht auch mal unpassend wird, dass ich sage, danke Gott, dass du Robert Lewandowski die Fähigkeit gegeben hast, ins Tor zu treffen. Das bewegt mein Herz, dass die Bayern noch gewinnen können. Ich weiß nicht, ob Bayern-Fans heute unter uns sind. Aber das könnte eine Möglichkeit sein, auch in dieser Situation Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß, dass meine Siege ohne Gott undenkbar wären und danke ihm daher auch für das scheinbar nur von mir Geleistete. Den Moment, wo ich denke, hey Gott, Charismen hin oder her, das habe ich doch alleine geschafft, dass ich heute eine super Pizza gebacken habe. Pizza, ich finde Pizza lecker. Und ich kann auch da sagen, danke Gott, dass du mir gezeigt hast, dass jedes Essen richtig gesalzen werden muss. Das ist ein Geschenk Gottes an mich. An Erntedank können wir in Dankbarkeit das erste Gebot neu für uns entdecken. Wir sollen keine Götter neben ihm haben, unserem Gott, unserem König und unserem Herrscher. Und wir dürfen uns das eingestehen, dass wir andere manchmal zu unserem Gott gemacht haben und dass wir manchmal auch uns selber dazu machen. Wenn wir uns das nicht eingestehen, können wir auch nichts dran ändern. Erst der Moment, wo ich realisiere, oh, ich verehre gerade gar nicht dich, Gott, ich verehre gerade eigentlich mich. Erst da kann ich was dran ändern. Wir wollen bekennen, dass wir Gott allein gehören und ihn alleine ehren. Wir können uns ganz hingeben. Vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst zu sagen, ich möchte, dass Gott der König ist in meinem Leben. Das erste Gebot halten, uns ganz unter die Gnade Gottes stellen. In aller Dankbarkeit sage ich, wer glaubt, erfährt, dass der, dem wir Anerkennung geben, ein gnädiger Gott ist. Amen.